Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Mittwoch, dem 15. Juni auf Rabe. Das sind die Themen des Tages. 25 Jahre Frauenstreik, der Kampf um gleiche Löhne geht weiter. Die bunte Revolution lässt sich nicht zum Schweigen bringen. Der Aufstand gegen die korrupte mazedonische Regierung hält an. Und die hippe, rechtsextreme, identitäre Bewegung erreicht Österreich. Einschätzungen eines Neonazi-Kenners. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Alles Geld soll um jeden Preis ausgegeben werden. Diese Forderung der Sicherheitspolitischen Kommission wurde heute Morgen im Nationalrat gutgeheißen. Mit anderen Worten, obwohl das Rüstungsprogramm des Bundes eigentlich billiger als budgetiert geworden wäre, soll jetzt das ganze Budget verbraucht werden. Die Sistierung des Bodluf-Luftabwehrsystems hätte eigentlich dafür gesorgt, dass die Schweizer Armee weniger Geld ausgibt als geplant. Statt das freigewordene Geld in andere Bereiche zu investieren, will der Nationalrat das Geld an Rüstungsprojekte binden. Armeekritische Organisationen und Parteien sind empört. Die Unternehmenssteuerreform 3 ist beschlossene Sache. Gestern hat auch der Nationalrat dem neuen Regelwerk zugestimmt. Die SP ergreift das Referendum. Rund 1 Milliarde Franken werden dem Bund, den Kantonen und Gemeinden in Zukunft fehlen, weil Unternehmen weniger Steuern bezahlen müssen. Besonders profitieren dürfen einmal mehr international tätige Großkonzerne. Zwar ist die Steuerreform eine Reaktion auf die Kritik von OECD und EU. International tätige Unternehmungen sollen nicht mehr besondere Privilegien gegenüber lokal tätigen KMU genießen. Doch mit der Schaffung von sogenannten Patentboxen bleibt die Schweiz ein Steuerparadies für große Konzerne, die möglichst wenig Steuern bezahlen wollen. Patentboxen schaffen Steuererleichterungen für Unternehmungen, die viel Geld verdienen, weil sie viele Patente auf Produkte besitzen. Die SP will, dass das Volk über die Reform abstimmt, weil nur wenige Besitzende von Aktien von Großkonzernen profitieren. Sie befürchtet, wie schon bei der Unternehmenssteuerreform 2, dass die allgemeine Bevölkerung für die Privilegien einiger weniger tiefer ins Portemonnaie greifen muss. Große Fragezeichen wirft die Art Basel auf, die morgen ihre Tore öffnet. Die wohl wichtigste Kunstmesse der Welt darf nun ein Wörtchen mitreden, was gleichzeitig im öffentlichen Raum von Basel passiert. Sie darf mitbestimmen, welche Kunstveranstaltungen gleichzeitig stattfinden dürfen und welche nicht. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Off-Kunstveranstaltungen, oft auch kritische Auseinandersetzungen mit dem Kunstgeschäft im Umfeld der Art Basel. Wie Radio SRF berichtet, sagt die Basler Regierung, solche Veranstaltungen kannibalisierten die eigentliche Kunstmesse. Das wiederum löst nun Entsetzen bei kritischen Kultur- und Politschaffenden aus. Kein Problem hat die Art Basel hingegen mit umstrittenen Personen auf ihren Gästelisten. Laut der Tageswoche darf sich der kriminelle Kunsthändler Helin Ahmad wieder in Szene setzen. Der Kunsthändler wurde verurteilt wegen illegalem Glücksspiel. Außerdem steht er im Verdacht, mit Raubkunst zu handeln. Die Panama Papers hatten ans Licht gebracht, dass Helin Ahmad und sein Vater Davide mindestens ein bekanntes Bild, das Nazis Juden geraubt hatten, in ihrem Besitz haben. Gestern kam es in Frankreich wiederum zu Ausschreitungen, allerdings nicht verursacht durch Hooligans im Umfeld von Fußballspielen, sondern von protestierenden Bürgern und Bürgerinnen. Laut internationalen Medienberichten gingen gestern wiederum Hunderttausende auf die Straße, um gegen die Arbeitsmarktreform der Regierung zu demonstrieren. Verschiedene Gewerkschaften riefen zum Protest auf. Die sozialistische Regierung verharrt jedoch auf ihrer Position und will die Reform, die zum Beispiel weniger Kündigungsschutz enthält, durchsetzen. Laut einem Kommentar in der Taz sollte sich der Protest nicht gegen die französische Regierung richten, sondern gegen die deutsche. Verantwortlich für die Misere der französischen Wirtschaft sei vor allem die deutsche Arbeitspolitik, welche die Löhne in den letzten Jahren massiv nach unten gedrückt habe, und das hat einen Einfluss auf die Löhne in anderen EU-Ländern. Die Proteste dürften in Frankreich trotz Fußball-Europameisterschaft also weitergehen, Ausschreitungen nicht ausgeschlossen. Gegen Massengewalt im öffentlichen Raum setzte die UEFA gestern ein Zeichen. Sie droht Russland mit dem Ausschluss aus der Fußball-EM, falls russische Hooligans wieder in einem Stadion gewalttätig werden. Zum Wetter. Morgen Donnerstag kehrt das Regenwetter zurück. Das Thermometer zeigt höchstens 18 Grad. Der übermorgige Freitag beginnt nass. Im Laufe des Tages zeigt sich dann wieder die Sonne, das bei einer Höchsttemperatur von 20 Grad. Auch das Wochenende verspricht eher sonniges Wetter.
Rabe Info.
Wenn Frau will, steht alles still. Das war die Devise am Frauenstreiktag vor 25 Jahren. Rund eine halbe Million Frauen haben damals ihre Arbeit niedergelegt und verlangten unter anderem gleiche Löhne wie die Männer. Der Frauenstreiktag ging somit als der größte Massenprotest der Schweiz in die Geschichte ein. Anlass dazu war das 10-jährige Bestehen des Verfassungsartikels «Gleiche Rechte für Mann und Frau», denn die Umsetzung davon ging nur zögerlich voran. Auch heute ist die Forderung nach Lohngleichheit nicht erfüllt. Die Lohnunterschiede nehmen zwar in kleinen Schritten ab, doch verdienen Frauen immer noch rund 15% weniger als Männer. Etwa die Hälfte dieser Differenz ist nicht erklärbar mit zum Beispiel der unterschiedlichen Berufswahl der Geschlechter. Gestern, also genau 25 Jahre nach dem ersten Streiktag, gingen wieder etliche Frauen auf die Straße, um ihren Unmut über die Ungleichbehandlung kundzutun. Mit einem Protestpicknick auf dem Casinoplatz forderten sie unter anderem staatliche Lohnkontrollen. Kathrin Hiss hat die mitstreikende Gemeinderätin Franziska Teuscher gefragt, ob denn in ihrer Direktion die Lohngleichheit durchgesetzt sei.
Lohngleichheit ist für mich eine Frage der Gerechtigkeit. Wir haben das in der Bundesverfassung verankert und deshalb muss die Lohngleichheit jetzt einfach her. Ich bin sehr stolz, dass ich in meiner Direktion in der Stadt Bern die Lohngleichheit zu 100% umgesetzt habe. Und ich denke, das zeigt, wenn man will, ist es möglich.
Doch genau dieser Wille scheint oft zu fehlen. Bis anhin hat nämlich das mit Unterstützung des Frauenstreiktages erstrittene Gleichstellungsgesetz nicht die gewünschte Wirkung gezeigt. Bei Einführung des Gesetzes 1996 betrug die Lohndifferenz etwa 23%. Heute liegt der Wert immer noch bei rund 15%. Grund dafür könnte das Prinzip der Freiwilligkeit sein. Bis heute ist es den Unternehmen freigestellt, die Gehälter auf Diskriminierung untersuchen zu lassen und Ungleichheiten zu beheben. Doch dies soll sich in Zukunft ändern, wie Franziska Teuscher vom Grünen Bündnis erklärt.
Ich hoffe natürlich, dass in 20 Jahren die Lohngleichheit umgesetzt ist. Und da bin ich jetzt sehr froh, dass auf Bundesebene eben die Revision des Gesetzes diskutiert wird, dass man die Löhne überprüfen muss, kontrollieren muss. Das ist eine Forderung, die ich vor 10 Jahren dem Bundesrat gestellt habe. Die wurde damals vom Bundesrat abgelehnt und heute hat sie der Bundesrat aufgenommen. Ich hoffe natürlich, dass diese Lohnkontrollen in 10 Jahren umgesetzt sind, dass das zum normalen Alltag gehört, dass man die Löhne von Frauen und Männern kontrolliert.
Lohnkontrollen jetzt fordern also die Frauen beim Protestpicknick auf dem Casinoplatz. Denn nur wenn ArbeitgeberInnen zur Überprüfung der Löhne verpflichtet sein, könne das Loch im Portemonnaie der Frauen gestopft werden. Das Prinzip der Freiwilligkeit sei gescheitert, meint Franziska Teuscher. Nun ist eine Revision des Gleichstellungsgesetzes in Arbeit. Diese soll Lohnkontrollen zwingend machen und somit dafür sorgen, dass Lohngleichheit endlich hergestellt wird.
Wir haben immer noch 20% Lohnunterschied in der Schweiz im Durchschnitt und das geht einfach nicht. Und das hat der Bundesrat auch erkannt und jetzt hat er diesen Textvorschlag gemacht, diesen Revisionsvorschlag. Und ich hoffe wirklich sehr, dass sich das Parlament dahinter steht. Aber ich weiß, wie die Debatten laufen. Da zeichnet sich noch nicht eine Mehrheit ab und deshalb ist es wichtig, dass Frauen und Männer gemeinsam diese Lohnkontrollen jetzt einfordern.
Die angestrebte gesetzliche Lohnkontrolle soll dafür sorgen, dass Frauen und Männer für die gleiche Arbeit auch wirklich gleich viel verdienen. Doch nicht nur darin sieht die grüne Gemeinderätin Franziska Teuscher eine Möglichkeit, die Ungleichstellung zu minimieren. Eine weitere Forderung sei, typische Frauenberufe aufzuwerten, erklärt sie.
Ich finde, ein wichtiger Aspekt ist, dass es immer noch heute sogenannte Frauenberufe gibt und sogenannte Männerberufe. Und die Frauenberufe, die sind eben im Pflegebereich, im Kinderbetreuungsbereich und die haben im Schnitt schlechtere Löhne als typische Männerberufe im Bau oder im Ingenieur oder im Informatikbereich. Und ich glaube, solange wir hier nicht eine Besserstellung der Frauenberufe haben in Bezug auf Löhne, wird es auch schwierig, die Gleichberechtigung umzusetzen, weil ich verstehe Paare, die sich dann entscheiden, dass der Mann arbeiten geht, wenn sie Kinder haben, wenn er einfach mehr verdient.
Vor 45 Jahren ist das Frauenstimmrecht in Kraft getreten. Seit 35 Jahren ist die rechtliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Bundesverfassung festgehalten. Und nun, 25 Jahre nach dem ersten Frauenstreiktag, muss immer noch für Gleichbehandlung protestiert werden. Denn trotz Gleichstellungsgesetz klafft die Lohnschere immer noch erheblich auseinander. Gleichstellungsthemen scheinen einen sehr langen Weg gehen zu müssen, bestätigt auch Franziska Teuscher, Direktorin für Bildung, Soziales und Sport der Stadt Bern.
Ich denke immer, meine Großmutter, die hat sich in den 1930er Jahren für das Frauenstimmrecht engagiert. Meine Mutter hat das in den 50er Jahren gemacht und 1971 wurde es dann in der Schweiz erst eingeführt. Und ich glaube, es geht halt um einen Kampf, die Männer müssen ein bisschen Macht abgeben, die Unternehmen müssen Lohngleichheit umsetzen, das kostet etwas und das ist einfach nicht im Schlafwagen zu haben, da braucht es das Engagement, den Kampf von Frauen und Männern zusammen. Ich glaube, sozialen Fortschritt, den musste man immer auch auf der Straße erkämpfen.
Das sagt Franziska Teuscher, Gemeinderätin vom Grünen Bündnis und Direktorin für Bildung, Soziales und Sport der Stadt Bern. Die Revision des Gleichstellungsgesetzes wurde vom Bundesrat in die Vernehmlassung geschickt.
Rabe Info.
Mazedoniens bunte Revolution kommt nicht zur Ruhe. Fast täglich gibt es in der Hauptstadt Skopje Demonstrationen und Blockaden. Die Demonstrierenden verlangen den Rücktritt der Regierung, sie verlangen faire Wahlen, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und genau das verlangt auch die EU vom ewigen Beitrittskandidaten Mazedonien. Die Regierungspartei Vemro aber lässt sich davon kaum beeindrucken. Sie hat in den letzten 10 Jahren ein extrem autoritäres Regime aufgebaut. Es gibt kaum mehr unabhängige Medien. Das ganze System ist korrupt bis in die untersten Reihen. Dagegen und mehr kämpft die bunte Revolution. Nächstes Stichdatum im Kräftemessen zwischen der mazedonischen Regierung und der Opposition ist in 3 Tagen, am 18. Juni. Dann läuft ein Ultimatum ab, das fordert, dass der Präsident bis dann abtreten muss. Wilmar Al fragte die freie Journalistin und Balkankennerin Lucia Vasella, was denn die Leute aktuell in Massen auf die Straßen treibt.
Hauptkritikpunkt sind Wahlfälschungen. Die Opposition hat letztes Jahr einen illegalen Überwachungsskandal aufgedeckt. Also die Regierung hat ca. 20.000 Menschen illegal abhören lassen. Und in diesen Tapes ist eben auch ans Licht gekommen, was schon lange vermutet war, nämlich dass die Regierungspartei Vimero bei den letzten Wahlen geschummelt hat. Und zwar haben sie die Wahlregister gefälscht. Es sind mehrere 10.000 Phantomwähler aufgetaucht. Das wurde mit diesem Abhörskandal, kamen da Details ans Licht. Es sind natürlich immer noch Vorwürfe und es muss noch alles genau überprüft werden. Aber das ist die Hauptkritik. Also man kann so unter diesen Voraussetzungen keine freien Wahlen durchführen.
In Zusammenhang mit diesem Abhörskandal begann ja dann die Staatsanwaltschaft zu ermitteln. Die Regierung hat diese Ermittlungen wieder blockiert, wollte ein Amnestiegesetz, das sämtliche involvierten Regierungsvertreter amnestiert. Ist bis anhin damit auch durchgekommen. Kürzlich aber konnte die Opposition einen Erfolg feiern. Dieses Amnestiegesetz wurde jetzt wieder aufgehoben. Was beinhaltete dieses Amnestiegesetz genau?
Nach dem Abhörskandal letztes Jahr gab es Krisengespräche mit der EU und Teil von diesen Gesprächen war eben diese Einsetzung der Sonderstaatsanwaltschaft, die Sie angesprochen haben, die diese Wahlfälschungen untersuchen sollte. Die Regierungspartei wollte das natürlich verhindern und hat deshalb eben dieses Gesetz verabschiedet. Also der momentane Präsident Ivanov hat das gemacht im April. 56 Politiker und Geschäftsleute hat er amnestiert. Eine sehr überraschende Handlung und hat Proteste ausgelöst. Und auch die EU hat reagiert und sofort mit Sanktionen gedroht. Aufgrund von dieses Druckes und auch der Leute auf der Straße hat jetzt Ivanov letzte Woche dieses Gesetz rückgängig gemacht. Also es ist nicht nur die Opposition, die Druck gemacht hat, sondern eben auch die Leute auf der Straße und die internationale Gemeinschaft, unter anderem die EU.
Im Visier stehen eben auch sehr viele RegierungsvertreterInnen. Was bedeutet das jetzt für die aktuelle Regierung, die sowieso schon sehr stark unter Druck ist?
Ja, also im Visier ist zum Beispiel eben auch Nikola Gruevski, der frühere Premierminister, der Anfang Jahr zurückgetreten ist. Das war auch Teil dieses EU-Deals, dass er zurücktritt. Aber natürlich hat Gruevski immer noch die Fäden in der Hand. Er ist im Visier und auch weitere Regierungsvertreter. Und deshalb versucht natürlich diese Partei Wömerow jetzt, diese Ermittlungen weiterhin zu boykottieren. Zurzeit droht gerade, dass das Verfassungsgericht diese Sonderstaatsanwaltschaft für verfassungswidrig erklärt. Und dieses Verfassungsgericht ist natürlich auch von der Regierung dominiert. Und das ist eigentlich so die nächste Gefahr. Also man versucht weiterhin, diese Ermittlungen zu blockieren, weil wenn die erfolgreich sind, dann müssen sie zurücktreten und können auch bei Neuwahlen nicht mehr antreten.
Kürzlich hätten in Mazedonien einmal mehr Neuwahlen stattfinden sollen. Ist es denn wahrscheinlich, dass irgendwann in nächster Zeit diese Neuwahlen wirklich stattfinden werden?
Die Neuwahlen wurden zum zweiten Mal verschoben vom Parlament, weil die Oppositionsparteien keine Wahllisten aufgestellt haben, also eigentlich die Wahlen boykottiert haben. Die Regierung will diese Wahlen, nur die Opposition will faire Wahlen. Und das ist im Moment nicht möglich, solange nicht diese Sonderstaatsanwaltschaft ihre Arbeit tun kann, solange nicht eine Medienreform stattfindet und solange nicht die Wählerregister bereinigt werden. Und das sind eigentlich die Forderungen der Opposition und auch der EU und auch der Demonstrierenden auf der Straße, damit die Wahlen stattfinden können. Solange diese Forderungen nicht erfüllt sind, will niemand Wahlen, weil sonst gewinnt wieder die Regierung. Sie hat die Leute in der Hand. Viele haben Jobs abhängig von der Partei und trauen sich nicht, kritisch zu sein. Deswegen müssen diese Reformen zuerst passieren. Deswegen werden die Wahlen immer wieder verschoben.
Das nächste wichtige Datum ist der 18. Juni. Dann läuft das Ultimatum ab der Zivilgesellschaft. Was beinhaltet dieses Ultimatum?
Bis 18. Juni soll das Verfassungsgericht entscheiden, dass die Sonderstaatsanwaltschaft nicht verfassungswidrig ist. Das ist eine Forderung der Zivilgesellschaft, die momentan auch immer noch auf der Straße ist. Seit letzter Woche blockieren sie jeden Mittag die Hauptverkehrskreuzungen in Skopje zum Beispiel. Und diese Forderung ist aber auch von der EU da, weil eben dieses Verfassungsgericht sich momentan mit dieser Sonderstaatsanwaltschaft beschäftigt. Dann gibt es natürlich noch eine Reihe weiterer Forderungen, die jetzt nicht konkret an ein Datum fixiert sind, nämlich den Rücktritt der aktuellen Regierung mit dem Premierminister Ivanov und eine Einsetzung einer Übergangsregierung und eben das Ganze, was ich vorhin gesagt habe, die Voraussetzungen zu schaffen, dass freie Wahlen stattfinden können.
Wie groß, denken Sie, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Krise in Mazedonien in nächster Zeit irgendwie lösen lässt?
Gerade diese Woche haben die vier großen Parteien Bereitschaft signalisiert, um Krisengespräche wieder aufzunehmen, unter einer Vermittlung von der EU, so wie das letztes Jahr stattgefunden hat zum Beispiel. Es ist halt fraglich, was diese Gespräche bringen werden, weil im Moment sieht es nicht danach aus, dass die Parteien von ihren Positionen abweichen. Die Opposition will die strafrechtliche Verfolgung der und in Korruptionsverdacht stehenden Politiker. Die Regierungspartei Wümerow will diese Ermittlungen mit allen Mitteln verhindern. Dann in Bezug auf die Neuwahlen. Die Opposition will, dass diese nur stattfinden, wenn vorher diese Reformen passieren. Die Regierung wird versuchen, diese Neuwahlen so früh wie möglich anzusetzen, damit eben diese Reformen nicht passieren oder damit sie noch boykottieren kann, herauszögern. Jetzt kommt der Sommer, da läuft sowieso immer nicht so viel. Und sie will aber auch, dass die Opposition dann garantiert, dass die Wahlen wirklich dann stattfinden. Also jetzt ist irgendwie Oktober mal, habe ich gelesen. Aber die Opposition wird das nicht garantieren, weil sie muss ja zuerst sehen, ob die Reformen passieren. Und deswegen scheint es so wie eine Passsituation. Also ich bin gespannt, was da aus diesen Gesprächen rauskommen soll im Moment. Weil, also man muss sagen, wir sind jetzt im Juni 2016 eigentlich genau da, wo wir vor einem Jahr waren. Weil genau vor einem Jahr hat auch die EU diese Vermittlungsgespräche im Sommer initiiert und ein Jahr später sind wir gleich weit.
Das sagt Lucia Vasella. Sie ist Balkankennerin und arbeitet als freie Journalistin. Immer auch wieder fürs Rabe Info Berichte über die Situation in Mazedonien, wie es eben vor einem Jahr aussah, finden Sie auch im Rabe Archiv auf der Rabe Webseite rabe.ch.
Rabe Info.
In Wien gab es am Wochenende einen Aufmarsch der neurechten identitären Bewegung. Rund 700 Menschen kamen in Österreichs Hauptstadt zusammen, aus dem ganzen Land, aber auch aus Frankreich, Italien und Deutschland. Für einen Aufmarsch der neuen Rechten scheint das auf den ersten Blick eine beachtliche Zahl. Es scheint, die Bewegung, die sich gerade in Deutschland als hip und intellektuell verkauft, hat Erfolg. Wird die identitäre Bewegung in Österreich, also bald zur Massenbewegung? Der österreichische Rechtsextremismus-Experte Bernhard Weidinger beschwichtigt. Gegenüber Radio Korax Halle meint er, die identitäre Bewegung sollten wir gut beobachten, aber nicht überbewerten.
Die Identitären sind in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern sicher überdurchschnittlich stark vertreten, sind vor allem sehr sichtbar, erlangen sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit, auch einerseits durch geschicktes Bespielen von Social Media und relativ geschickte Medienarbeit. Also es werden Störaktionen gesetzt, eben mit dem Kalkül dadurch wieder Presse zu bekommen und dem wird dann von der Presse sehr oft näher getreten. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt tatsächlich von einer Bewegung sprechen könnten, so wie sie sich nennen, oder dass es ein zahlenmäßig so großes Phänomen wäre, weil also davon auszugehen ist, dass sagen, der Kern, der Kaderstamm einer zweistelligen Zahl entspricht und dass insgesamt das aktivistische Potenzial auch nicht über ein paar hundert hinausgeht. Das Mobilisierungspotenzial, das wir jetzt am Samstag sahen, entspricht dem, was wir auch schon im Herbst gesehen haben und ist auch gegenüber der ersten Demonstration vor 2 Jahren jetzt kein besonderer Zuwachs.
Die Identitären, die begreifen sich ja so selber als metapolitischer und aktivistischer Arm der neuen Rechten. Und wie sie in Erscheinung treten, ist, dass sie sich auf so einen neuen Rechtspopulismus beziehen, aber den viel radikaler nochmal ausleben. Und da findet man auch eine Abgrenzung, so sie sagen, von Nationalismus, Rassisten und Neonazis. Aber selber bringen sie hervor so einen völkischen Rassismus letztlich. Aber dennoch definieren sie ganz viele Begriffe, die so sehr neonazistisch belegt sind, um. Welche Themen setzt die identitäre Bewegung in Österreich denn da?
Also grundsätzlich ist es so, dass sie tatsächlich sich, also jedenfalls vom Nationalsozialismus abgrenzen, was sie nicht daran hindert, sich positiv auf unter anderem diverse Vordenker der historischen Faschismen zu beziehen. Es wird grundsätzlich sehr viel, also wie Sie schon erwähnt haben, mit der Neuprägung von Begriffen gearbeitet, also dass man letztlich eine alte Programmatik einfach in neue Begrifflichkeiten kleidet, also beispielsweise man spricht vom großen Austausch, man verwendet das Konzept des Ethnopluralismus. Letztlich ist dahinter aber ein sehr altes rechtes Programm, das im Grunde hinausläuft auf eine Welt, wo also nach völkischen Gesichtspunkten getrennt die vermeintlichen Völker sozusagen feinsäuberlich getrennt nebeneinander leben. Der Kern der identitären Utopie ist also eine der völkischen Homogenisierung, also der Vorstellung, dass die Völker eben jeweils homogen füreinander, möglichst ohne jede Vermischung, eben nebeneinander existieren. Und es wird eine solche Homogenität auch als Voraussetzung für wahre Demokratie angesehen. Also man hat so die Vorstellung, wenn ein soziales Gemeinwesen nicht völkisch homogenisiert ist, dann ist in diesem Rahmen auch gar keine wirkliche Demokratie möglich, weil also Demokratie nur funktionieren kann, wenn es sowas wie einen einheitlichen Willen gibt. Und dieser einheitliche Wille wird eben dem völkischen Kollektiv unterstellt.
Bei den Protesten am Wochenende, da gibt es ja auch einige Videos und auf den Videos waren auch Mitglieder der Kontrakultur Halle, also der identitären Gruppe in Halle, wiederzuerkennen. Das heißt, es findet da eine Vernetzung statt. Wie stark europäisch sieht denn die eigentlich aus?
Also diese internationale Dimension ist tatsächlich hier ziemlich stark. Also die österreichischen Identitären kooperieren zum Beispiel mit italienischen Gegenparts, mit ungarischen, eben mit deutschen. Im Unterschied zur traditionellen extremen Rechten, die sich ja mit länderübergreifenden Kooperationen extrem schwer getan hat, also vor allem, sagen wir, Österreich, Italien, das war aufgrund von Südtirol praktisch undenkbar bislang. Aber hier ist es so, dass die europäische Dimension oder diese Wahrnehmung, dass sozusagen das Abendland sich geeint der Islamisierung der vermeintlichen entgegenstellen müsste. Also auf dieser Basis rückt man hier zusammen und schafft es eben bislang auch zumindest ansatzweise internationale Kooperationen durchzuziehen.
Und welche Gefahren gehen dann zum einen von solchen internationalen Kooperationen aus, aber dann auch von den lokalen Gruppierungen?
Aus einer österreichischen Sicht ist es natürlich so, dass man sich sicher weniger Sorgen machen muss um eine Gruppierung, die einige hundert Leute auf die Straße bringt, wenn man gleichzeitig eine Partei hat, die 2,5 Millionen zu den Urnen bringt, für ein ähnliches Programm. Also insofern würde ich da jetzt wirklich nicht in Alarmismus verfallen. Aber natürlich ist es so, wenn immer die extreme Rechte das Ziel verfolgt, sich die Straße zu erkämpfen, hat das zumindest potenziell sehr unangenehme Auswirkungen, insbesondere für Menschen, die halt ihren Feindbildern besonders entsprechen. Insofern also sollte man das durchaus auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber gleichzeitig eben auch in seinem Potenzial nicht überschätzen, denn das große Problem jeder rechtsextremen Gruppierung in Österreich ist, dadurch, dass der Rechtsextremismus in Österreich auf parlamentarischer Ebene so stark vertreten ist, sind die Erfolgsaussichten, ist das Wachstumspotenzial außerparlamentarischer Gruppierungen von vornherein begrenzt.
Das sagt Bernhard Weidinger, er ist Rechtsextremismus-Experte und Mitarbeiter im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 15. Juni auf Rabe. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen Donnerstag wieder, wie immer um 11. Dann sprechen wir über Rassismus, Migration und Integration. Nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei den Pflanzen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar All, Karin Hiss und Radio Korax Halle. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.